Der Text, den wir gerade gehört haben, führt uns zurück in die erste Gemeinde. Und wenn man über die sogenannte Urgemeinde redet, wenn man in Bibelstunden so unterwegs ist und Leute ihre Vorstellung von der ersten Gemeinde äußern, dann sind diese Vorstellungen immer so etwas idealisiert. Das war eine Gemeinde, da stimmte noch alles. Da war ja Petrus noch dabei, Johannes war dabei, da waren so die 12 dabei, beziehungsweise 11, von denen, die Jesus persönlich erwählt hat, und einer, der noch nachgewählt worden ist. Das muss doch alles bestens geklappt haben. Und so, meistens gibt es von der Urgemeinde ein Idealbild. Und das hat sogar schon in jedem Jahrhundert dazu geführt, dass Leute sagten, da müssen wir wieder hin. Diese Zustände, die damals gewesen sind, die müssen wir wieder erreichen. Und so gibt es immer wieder Bewegungen und Bestrebungen, möglichst nah an die Urgemeinde ranzukommen. Die Bibel zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht idealisiert, sondern dass sie ganz nüchtern über Dinge berichtet, die da sind. In der ersten Gemeinde sind auch Dinge vorgefallen, die nicht positiv waren. Auch da gab es nicht nur Entwicklungen, die erfreulich waren, sondern auch manches, was bedenklich war, was nicht so gut war. Und die Apostel, die von Jesus persönlich eingesetzt waren, hatten auch nicht alles im Griff, alles im Blick, sondern waren Menschen wie wir. Wir haben gerade gelesen, und das ist ja auch etwas Schönes, die Gemeinde wuchs. Das können wir momentan von unserer Gemeinde nicht so sagen. Wir bemühen uns, den Stand zu halten, aber trotzdem auch die wachsende Gemeinde, von der man denken würde, alles ist gut, hatte ihre Schattenseiten. Das positive Bild kommt hauptsächlich aus den Kapiteln 2 und 3 der Apostelgeschichte, wo gesagt wird, das waren so, gerade wenn ich Christoph angucke, die erste Gemeinde waren echte Wesley-Scouts. Die haben alles miteinander geteilt. Und als wir in Polen die Bibelarbeiten gemacht haben, da war das eine der Fragen, als ich in der Bibelarbeit die Frage stellte, wer ist bereit, mit den anderen alles zu teilen? Da wurden die Kinder nachdenklich und sagten ganz ehrlich, alles nicht. Viel. Manche mehr, manche weniger, aber alles teilen. Und in der Apostelgeschichte 2 steht, sie haben alles miteinander geteilt. Wenn einer in Not war, hat der andere gesagt, ich habe noch Geld hier, und dann haben sie ihre Äcker verkauft, eine Gemeinschaftskasse gemacht. Ob das jetzt positiv war, später waren sie verarmt. Paulus musste für Jerusalem sammeln, ist noch was anderes. Aber sie waren so von Herzen miteinander verbunden, dass sie sagten, deine Not ist auch meine Not. Und ich denke, das ist etwas ganz Positives. So ist es kein Wunder, dass diese Gemeinde, wenn wir sie unter diesem Blick sehen, doch idealisiert wird. Der heutige Text zeigt uns aber ein Problem in dieser Gemeinde auf, das mich auch an modernere Zeiten erinnert. Es gab in der Gemeinde verschiedene Gruppen oder verschiedene, nicht Strömungen, sondern es gab zwei verschiedene Arten von Mitgliedern. Die einen, das waren hebräisch sprechende Juden gewesen, also sie waren ja Christen geworden, aber die waren hebräisch sprechende Juden gewesen, und die anderen griechisch sprechende Juden. Das haben wir gerade im Text gehört. Und was war der Unterschied zwischen diesen beiden? Die hebräisch sprechenden Juden, das waren Juden, die von alters her mit ihren Familien immer in Jerusalem gewohnt hatten. Das waren die, die wirklich im Land Gottes lebten, in der verheißenen Stadt. Die hatten Jerusalem die Treue gehalten. Und zwar seit Generationen. Die anderen, die nach dem babylonischen Exil nicht mehr nach Jerusalem zurückgekehrt waren, die hatten die hebräische Sprache verlernt. Für die gab es die sogenannte Septuaginta, das war die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, weil sie als Juden das Alte Testament im Hebräischen nicht mehr lesen konnten. Das waren Fremde, das waren Leute, die waren wieder zugewandert, aber die waren Jahrhunderte weg gewesen. Üblich war es bei diesen Auslandsjuden, kann man sagen, dass sie sich im Alter wieder nach Jerusalem zurückbegaben, um dort in der heiligen Erde beerdigt zu werden, damit sie dabei sind, wenn der Messias wiederkommt. Das war diese Messias-Hoffnung, die damit verbunden war. Das heißt, sie kamen wieder zurück, aber dennoch wurden sie von den hebräischen Juden immer etwas komisch angeschaut. Spätrückkehrer, oder wie man sie nannte, die haben das Leben in Babylon genossen und dann kommen sie im letzten Moment angeschiedert, wenn man das mal so sagen will. Also es gab so diese Vorurteile, und das Erstaunliche ist ja, aus beiden Schichten, aus beiden Gesellschaftsschichten sind Christen entstanden. Aus beiden kamen Christen in die Gemeinde. Und wir sollten jetzt ja annehmen, wenn man in die Gemeinde kommt, dann sind solche Unterschiede aufgehoben. Das hat Paulus später immer wieder gepredigt. Das zählt nicht mehr, woher kommst. Aber in der ersten Gemeinde scheint es so gewesen zu sein, dass diese Unterschiede weiterlebten. Dass gefragt wurde, wo kommst du her? Das wäre auf unsere Zeit vielleicht, bist du schon immer Methodist oder bist du so an der Seite reingeschneit? Kommst du aus Deutschland oder woanders her? Das wäre ja solche Frage, dass Unterschiede in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde gemacht wurden. Denn wir lesen, die Witwen der griechisch sprechenden Juden, so heißt es im Text, die wurden bei der Essensausgabe benachteiligt. Und man könnte sagen, das ist mal passiert, das kommt ja, kann ja mal vorkommen, dass jemand mal nicht aufpasst und dann jemanden benachteiligt. Aber das griechische Wort, was hier verwendet wird, im Griechischen werden die Zeitformen sehr exakt zum Ausdruck gebracht. Das griechische Wort heißt, dass es andauernd oder ständig passierte. Das war einfach etwas, was grundsätzlich da war. Und mit der Zeit machte sich Unmut breit. Wir sind, so mögen die griechisch sprechenden Witwen dann in der Gemeinde vielleicht getuschelt haben oder auch anderen gesagt haben, wir sind Christen zweiter Klasse. Damals gab es gar keine Heidenchristen in der Gemeinde, das war später. Wir sind Christen zweiter Klasse, weil wir nicht in Jerusalem gewohnt hatten, weil wir einfach zu den Heimkehrern gehören, die sowieso schon im Judentum schief angeschaut worden sind. Und so machte sich Unmut breit. So machte sich ein Murren breit und es war bald nicht mehr zu verkennen. Es gab ein Problem in der Gemeinde. Und dann Petrus und die andere Leitungsschicht, die hat gemerkt, das Problem geht uns was an. Ich weiß nicht, ob da Erwartungen an sie waren. Das hört sich ja fast so an, wie Petrus sagt, wir sind dafür da, wir sind da gar nicht für da, das können wir gar nicht leisten. Das kann einmal sein, dass vielleicht auch von Seiten der 12 Apostel, die diese Gemeinde leiten sollten, das so als so ein Vorwurf empfunden wurde. Warum macht ihr nichts? Warum? Guckt, macht doch was, tut doch was. Und Petrus sagt, es geht über unsere Kräfte hinweg. Wir haben unsere feste Aufgabe. Wir sind dazu da, um für die Gemeinde zu beten, um das Wort Gottes zu sagen und darum uns zu kümmern. Aber das Wichtige ist, das Problem war erkannt worden. Und ich denke, das ist etwas Wichtiges für Gemeinde überhaupt, dass Probleme, die da sind, erkannt werden. Und Problem ist nicht nur negativ zu sehen. Problem heißt eigentlich, ist ein griechisches Wort, und das heißt das, was mir vor die Füße gelegt wird. Das, was ich als Herausforderung oder Aufgabe sehe. Wir sehen Probleme oft jetzt nur als negative Sachen. Ich weiß das von Veronika aus ihrer Ausbildung. Sie soll immer problemorientiert arbeiten. Das heißt, den Schülern Herausforderungen stellen, die sie dann auch zu bewältigen haben. Dass sie sehen, wie geht man Probleme an. Also Problem nicht nur negativ, aber man hat gesehen, hier muss etwas geändert werden. Und das ist eine Herausforderung. Und ich denke, es ist wichtig, dass jede Gemeinde erkennt, wo Herausforderungen sind. Deswegen gibt es ja beispielsweise Gemeindeleitung, deswegen gibt es beispielsweise jetzt bei uns ein Koordinationsteam. Denn ein Pastor kann auch manchmal drümmelig sein und vieles übersehen. Und da ist es wichtig, wenn Menschen da sind, die auch Dinge im Blick behalten und aufpassen, dass nicht erst, so wie in der Gemeinde damals ein Murren kommen muss, sondern die schon frühzeitig Probleme sehen. Deswegen haben wir beispielsweise heute auch die Gemeindeversammlung anberaumt, um euch mitzunehmen in Prozesse, um euch auch für manches zu befragen, dass wir, ja, dass man gar nicht erst irgendetwas zu einer gewaltigen Herausforderung kommen lässt. Aber das Problem war erkannt. Und das Problem wurde auch benannt. Es wurde auch ganz klar gesagt, das ist das Problem, das zu lösen ist. Und Petrus hat sich mit den Zwölfen so orientiert oder so, ja, so vereinbart, dass er sagte, wir können das Problem nicht lösen. Aber wir möchten, dass Männer gefunden werden, dass Mitarbeiter gefunden werden, die in der Lage sind, dieses Problem zu lösen. Und sie haben dann die 7 Männer gefunden, von denen wir gehört haben, an erster Reihe Stephanus. Stephanus war ein hochqualifizierter Mann, ein Mann, der auch gepredigt hat. Der stammte von den griechisch sprechenden Christen ab, also von den griechisch sprechenden Juden kam er her. Er war also einer dieser Vertreter und Stephanus, hochqualifiziert und mit dem Heiligen Geist ausgestattet, sollte jetzt den Diakonendienst übernehmen, also mit den anderen 6, das heißt für die Ernährung der Witwen sorgen. Jetzt hätte der doch sagen können, ich bin überqualifiziert. Ich bin doch, also ich habe doch so ein gutes Fundament, kann solche Aufgaben nicht jemand anders übernehmen? Gibt es da nicht jemanden, der vielleicht jetzt nicht so gut predigen kann, aber dafür besser mit dem Verteilen von Nahrung ist? Nein, man wählt ihn aus mit den anderen und man sagt, und er bekommt dieses Mandat, gerade weil er begabt ist und weil er jetzt ja einfach vom Geist erfüllt ist, ein Mensch ist, der Jesus liebt. Und er nimmt diese Aufgabe an. Wir sehen ihn im nächsten Kapitel schon als einen Prediger. Ein Prediger, der so glänzend predigt, dass er anschließend ermordet wird. Weil die anderen keine anderen Argumente mehr gegen ihn finden, als ihn umzubringen. Also den ersten Märtyrer, können wir sagen, der in der Apostelgeschichte benannt wird. Und trotzdem, dieser Stephanus nimmt dieses Amt an und sagt, ich kümmere mich darum. Ich bin bereit zu dienen in der Gemeinde. Er ist sicherlich nicht gleich am nächsten Tag. Zwischen den Kapiteln der Apostelgeschichte liegen oft Monate, vielleicht sogar Jahre. Also das kann man nicht so, dass er am nächsten Tag dann gesteinigt worden ist, sondern dass er diese Aufgabe auch eine Zeit lang ausgeführt hat. Aber wichtig ist es, und das ist wieder etwas Wichtiges für unsere Gemeinde, dass wir sagen, ich möchte so vor Jesus stehen, dass ich mir Gedanken mache oder dass ich zumindest den Ruf höre, wann bin ich gemeint, dass ich einen Dienst übernehmen soll? Welche Verantwortung soll ich bekommen oder soll ich übernehmen? Und wie kann ich dazu beitragen, dass in der Gemeinde niemand übersehen wird, dass in der Gemeinde jetzt praktisch ja einfach die Sache rund läuft, wie kann ich meinen Teil dazu beitragen? Stephanus war bereit und hat nicht gefragt über, ist das vielleicht, bin ich dazu zu schade, sondern er hat sich in diese Aufgabe hineingegeben. Und das Problem war gebannt, es war gelöst. Und wenn wir heute, das ist auch deswegen heute unsere Predigt, heute werden wir einen Bruder aus unserer Gemeinde zur Wahl vorschlagen. Ich muss doch sagen, zur Wahl vorschlagen, also zur Wahl stellen, der eine ganz wichtige Aufgabe auch übernimmt. Eine Aufgabe als Bezirkslaienführer, in der er, wenn wir in die Kirchenordnung schauen, einfach mit mir zusammen schauen soll, dass nichts Wichtiges übersehen wird. Mit mir zusammen dann, und wir treffen uns dann dienstags, um wirklich zu durchdenken, was liegt in der Gemeinde an, was ja muss bedacht werden, was darf nicht vergessen werden. Und bei der Fülle der Aufgaben, die ich mittlerweile habe, bin ich froh, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mit mir zusammen das alles mal durchspielt, durchdenkt und der ja, im Prinzip mich da unterstützt. Und von daher kann man dadurch das Mitarbeitende, Stephanus wurde eingesetzt, erst als das Problem da war. So kann man natürlich auch in der Gemeinde vorgehen, dass man immer sagt, wir warten mal, wo es Probleme gibt und dann wird da jemand benannt, der sie löst. Wir sind heute gebeten als Gemeinde zu sagen, wir möchten einen jungen, dynamischen Rentner, möchten wir in eine Aufgabe hineinwählen, um in dieser Gemeinde mit dafür zu sorgen, dass nichts untergeht. Nebenbei, und das gehört dann mit zu dieser Predigt, möchte ich euch auch bitten. Es ist immer wieder so, dass ich vom Gedanken geplagt werde, da solltest du einen Besuch machen, das hättest du schon, den hättest du besuchen sollen und so. Kommt einfach auf mich zu, wenn ihr sagt, ich bräuchte mal ein Gespräch, ich bräuchte mal einen Besuch. Das gibt immer wieder Einzelne, die das auch machen. Oder sagt auch mal, warst du da oder da oder da oder da. Das hat die Gemeindeleitung, die wir hier hatten, in großer Treue gemacht. Wenn wir einmal im Monat zusammen waren, wurde ich gefragt, wie geht's dem, hast du den mal besucht? Oder wir haben voneinander geredet, dass keiner untergeht. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und ich als Pastor kann ganz schnell mal plötzlich merken, dass mir eine Schwester sagt, du warst bei mir jetzt 2 Jahre nicht. Und dann bin ich erschrocken. Das ist letzt vorgekommen, dann bin ich hingegangen. Aber das ist etwas, wo es hilfreich ist, einfach zu fragen und auch zu erinnern. Und ihr dürft dann auch wissen, wenn ihr mir sagt, mach doch, hast du daran gedacht, empfinde ich das nicht als einen Vorwurf, sondern als eine Hilfe. Denn auch wenn wir einen Bezirksleihenführer haben und ein Koordinationsteam, ist dennoch jeder gebraucht, jeder hat seine Augen und Ohren in der Gemeinde und keiner kann vielleicht da sehen, wo jemand vielleicht sich am Rand gesetzt fühlt und sagt, ja, auf mich kommt es ja sowieso nicht so an oder so. Und ich denke, es ist wichtig, dass jeder in der Gemeinde aufgenommen ist, dass wir miteinander teilen, was wir auf dem Herzen haben, miteinander auch teilen, was wir haben und dass wir füreinander da sind. Das ist eigentlich der Sinn der Gemeinde. Und dafür hat Stephanus einen Teil beigetragen. Unser neuer Bezirksleihenführer, den wir wählen wollen, wird auch seinen Teil beitragen, aber jeder Einzelne ist trotzdem gefordert. Wir haben beispielsweise, sind wir noch vor der Situation, dass wir sagen, uns fehlt noch jemand, der sich bereit erklärt, in der Gemeindeleitung mit dabei zu sein. Und auch das möchte ich euch ans Herz legen, nicht, dass ihr jetzt sagen müsst, alle melden sich, sondern dass ihr auch da im Gebet einfach mit umgeht und sagt, wir beten darum, bin ich es, den du ansprechen willst. Und dass ihr euch dann, wenn ihr zu einer Gewissheit gekommen seid, dann auch sagt, auch meldet dann. Also dass wir sehen, in der Gemeinde werden Menschen gebraucht, die die Augen offen haben. Und selbst die 12 Apostel waren nicht in der Lage, alles zu wissen, alles zu sehen, alles zu entscheiden. Wir haben, und damit möchte ich schließen, das allgemeine Priestertum, das heißt, jeder von uns ist Priester. Jeder von uns ist dazu berufen, mitzuwirken im Reich Gottes. Martin Luther hat sogar mal gesagt, jeder könnte predigen, also meldet euch, hier, ich gehe zur Seite. Jeder könnte eigentlich taufen und das Abendmahl austeilen. Aber er hat dann dafür plädiert, wegen der Ordnung, dass es nicht einfach so ins Kraut schießt, dass er doch ein Beauftragter dafür sein sollte. Aber er sagte, von daher, jeder ist verantwortlich mit in der Gemeinde und jeder soll seinen Teil dazu beitragen, dass es nicht zu Versäumnissen kommt, wie in der Apostelgeschichte, wo es heißt, sie haben das Problem erkannt, benannt und gebannt. Amen.